Deutschlandfunk, Andruck.
Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur im Studio Katrin Stövesand. Kann Friedrich Merz Kanzler? Das und mehr fragen die beiden JournalistInnen Jutta Falke-Ischinger und Daniel Goffert in ihrem Buch über den CDU-Vorsitzenden.
Friedrich Merz ist sehr intelligent, er ist rhetorisch begabt, aber er hat, glaube ich, so etwas wie ein Sympathieproblem.
Wir haben das aktuelle Buch des spanischen Soziologen César Rendueles über soziale Ungleichheit in der Sendung. Außerdem eines über den Wert von Vielfalt in unserer Gesellschaft, verfasst vom Diversity-Experten Piero Raschdorf, sowie eine Geschichte Japans vom Historiker Wolfgang Schwentker. Und zum Schluss wird es um den Zwang nach Selbstoptimierung gehen und wie das zur Spaltung der Gesellschaft beiträgt. Im Buch der Philosophin Isolde Karim, Die Qualen des Narzissmus. Kriegsflüchtlinge als Sozialtouristen bezeichnen und beim Parteitag den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ankreiden. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz bedient gerne populistische Muster im Bemühen, die Christdemokraten wieder konservativer erscheinen zu lassen als in der Ära Merkel. Das kann gelingen, es geht aber auch schon mal daneben, meinen die beiden JournalistInnen Jutta Falke-Ischinger und Daniel Goffert in ihrem Buch Der Unbeugsame, Friedrich Merz, die Union und der Kampf um die Macht. In ihrem Porträt gehen sie der Frage nach, wie und ob es Merz gelingen kann, die CDU bei den kommenden Bundestagswahlen zum Erfolg zu führen. Mein Kollege Dirk-Oliver Heckmann hat das Buch gelesen.
Der Unbeugsame prangt in Großbuchstaben auf dem Cover daneben. Friedrich Merz in Großaufnahme, so wie ihn gar nicht viele kennen dürften, zugewandt, empathisch lächelnd. Ist das Buch also ein weiteres in der Reihe der Veröffentlichungen, die sich in Huldigungen über einen möglichen kommenden Kanzler oder zumindest Kanzlerkandidaten erschöpfen? Um es vorwegzunehmen, das ist es nicht. Die Lektüre lohnt sich für jene, die sich jenseits eigener politischer Positionierung dafür interessieren, wie die CDU tickt und vor allem wie Friedrich Merz.
Eine gemütliche Weinrunde im Apartment eines deutschen Managers in Washington D.C. Dem vorzüglichen Wein wird gut zugesprochen. Friedrich Merz sitzt auf dem Sofa und echauffiert sich über die deutsche Politik. Sein Blick von jenseits des Atlantiks auf die Arbeit der Regierung in Berlin ist ohne Gnade.
Mit dieser Szene aus dem Herbst 2018 beginnen die beiden Journalisten Jutta Falke-Ischinger und Daniel Goffert. Die Regierung in Berlin, das war wohlgemerkt die Große Koalition unter Angela Merkel. Es sind diese Szenen, die in das Buch über die Untiefen der Berliner Republik hineinziehen und das mehr sein will als eine Biografie. Nach dem Ende der Ära Merkel stellt es die Frage, wohin steuert Merz die CDU? Daniel Goffert, Chefkorrespondent der Wirtschaftswoche.
Dreht er sie nach rechts? Macht er das komplette Gegenteil von dem, was Angela Merkel gemacht hat? Will er da eine konservative, wirtschaftsfreundliche Partei daraus formen? Das ist so ein bisschen der Verdacht, unter dem er steht. Es ist aber auch ein bisschen die Erwartung seiner Fans, die natürlich vor allem, sagen wir, im deutschen Mittelstand zu suchen sind, auch eher auf der konservativen Seite. Aber Friedrich Merz ist schon klug genug, das hat er festgestellt bei seiner Rückkehr, dass er mit so einer klaren Profilierung auf rechts- und wirtschaftsfreundlich die CDU als Volkspartei nicht ausreichend darstellt und auch wahrscheinlich keine Chance hätte, irgendeine Wahl zu gewinnen.
Dabei kommen biografische Beobachtungen nicht zu kurz. Bemerkenswert detailreich recherchiert die Art und Weise, wie Merz Heimat zwischen Schützenverein Junger Union und CDU, katholischer Studentenverbindung und großbürgerlichem Juristenelternhaus den später erfolgsverwöhnten Sauerländer prägen, dessen schulische Leistungen phasenweise so schlecht sind, dass er die Schule wechseln und eine Klasse wiederholen muss. Spannend allerdings ist, wie die Autoren Falke-Ischinger und Goffert dem von tiefer Abneigung, ja regelrechtem Hass geprägten Verhältnis zu Angela Merkel nachspüren. Schlüsselmoment dabei die verlorene Bundestagswahl 2002. Merkel hatte im Vorfeld der Wahl beim berühmten Frühstück in Wolfratshausen Edmund Stoiber die Kanzlerkandidatur angedient und sich im Gegenzug dessen Zusage für den Vorsitz der Unionsbundestagsfraktion eingeholt, den zu diesem Zeitpunkt allerdings Merz innehat. Der Teil des Deals, den Merkel und Stoiber ihm noch am Tag der Bundestagswahl im Konrad-Adenauer-Haus eröffnen, versüßt mit dem vergifteten Angebot, dafür das Amt des Bundestagspräsidenten zu übernehmen.
In Merz kochte es. Er fühlte sich von Merkel, vor allem aber von Stoiber, betrogen. Das hatten sich die beiden ja schön ausgedacht. Nein, nicht mit ihm. Über das Amt des Parlamentspräsidenten würde er, wenn überhaupt, frühestens in 10 Jahren nachdenken, rief er mühsam um Fassung ringend Merkel und Stoiber zu.
Aus dem Zerwürfnis macht Merz keinen Hehl. Schrittweise zieht er sich zurück, um 10 Jahre lang viel Geld in der Wirtschaft und als Anwalt zu verdienen, bis Merkel nach der Hessenwahl 2018 ihrerseits ihren Rückzug vom Parteivorsitz ankündigt. 2-mal tritt er an und unterliegt zuerst Annegret Kramp-Karrenbauer, dann Armin Laschet. Nach dessen katastrophalem Abschneiden bei der Bundestagswahl 2021 entscheidet der Sauerländer schließlich die Mitgliederbefragung im ersten Durchgang überzeugend für sich. Der nicht nur wegen seiner Körpergröße von Überlegenheitsgefühlen nicht ganz freie Merz, er gilt als Galionsfigur der Konservativen. Mit ihm verbindet sich die Erwartung, dass sich eine programmatisch ausgelaugte, unter Merkel immer mehr in die Mitte gerückte CDU wieder ihres konservativen Profils besinnen würde. Erwartungen, die Merz weitgehend wird enttäuschen müssen, so die Autoren.
Er ist ein wertegebundener, moderner Konservativer, aber kein Ideologe. Das war er bei aller Lust an der Provokation noch nie. Er möchte auch nicht mehr als Projektionsfläche dienen für jene Anhänger, die sich mit ihm eine Rückkehr in die gute alte Zeit erhofft haben, in eine Welt, wo man die Kirche noch im Dorf lässt. Er kennt diese Welt. Aber er will, nein, er muss zurück in die Mitte, da, wo die Wahlen gewonnen werden und wo er die CDU dauerhaft verorten will.
Was aber sind die Felder, in denen Merz seine Partei neu aufstellen muss, um der Ampelkoalition bei der Bundestagswahl 2025 Paroli bieten zu können? Eine konservativ ausbuchstabierte Klimapolitik, Europa, Familienpolitik, Steuern sehen die Autoren als Bereiche. Beispiel Bürgergeld und die damit angeblich verbundene Abschaffung von Sanktionsmöglichkeiten.
Wenn der Schlendrian in der Zusammenarbeit mit den Jobcentern erst einmal zur Gewohnheit wird, dürfte sich die Erwerbslosigkeit im Bereich der Langzeitarbeitslosen und schwer Vermittelbaren weiter verfestigen. Auf Kosten der Beitragszahler, die jeden Tag aufstehen und zur Arbeit gehen. Hier klar Stellung zu beziehen und sich nicht mit einer zunehmenden Gratismentalität zulasten des Staates gemein zu machen, verschafft der Union mehr Profil und Zustimmung als abstrakte Debatten über konservative Werte.
Etwas zu kurz kommt hier die Tatsache, dass bei der Bürgergeldreform zwar die Förderung, die Aus- und Weiterbildung, die proklamierte Augenhöhe zwischen Leistungsbeziehern und Jobcentern im Mittelpunkt steht, dass Sanktionen aber mitnichten vollständig gestrichen werden, im Gegenteil. Ansonsten ist das Buch von großer Detailkenntnis geprägt und bietet Lesern einen guten Einblick nicht nur in das Denken und Fühlen von Friedrich Merz und seiner CDU, sondern in die jüngere Zeitgeschichte der Bundesrepublik insgesamt. Gelegentlicher Lapsus nicht ausgeschlossen, so übernehmen die Autoren das ein oder andere Mal Merzsche Narrative. Etwa an der Stelle, an der sich das CDU-Establishment ein letztes Mal aufbäumte und Helge Braun gegen Merz ins Rennen schickte, erfolglos am Ende. Ist aber ausgerechnet Merz, der Mann aus den 90ern und 2000ern, der Richtige, um die Christdemokratie neu aufzustellen und bei der nächsten Bundestagswahl zurück ins Kanzleramt zu führen?
Ich glaube, Friedrich Merz ist sehr intelligent, er ist rhetorisch begabt, aber er hat, glaube ich, so etwas wie ein Sympathieproblem.
Merz kommt als Mensch in der Öffentlichkeit nicht gut rüber. In Debatten und Talkshows wirkt er trotz seiner rhetorischen Brillanz oft kalt und schneidend. Er kann im persönlichen Gespräch durchaus charmant und humorvoll sein, aber das Fernsehpublikum erlebt ihn so nicht.
Jetzt ist Olaf Scholz auch nicht besonders sympathisch, aber er ist nun mal halt der Kanzler. Aber er muss, glaube ich, an dieser Sache arbeiten. Er muss über die Gruppe seiner Fans und Anhänger hinaus viele Menschen für sich gewinnen. Jetzt gar nicht in dem Sinne, dass sie ihn mögen, aber in dem Sinne, dass sie ihm zutrauen, das Land besser zu regieren in einer schwierigen Zeit, als sie das jetzt Olaf Scholz zutrauen.
Das trauen Goffert und Falke Ischinger Friedrich Merz wiederum in ihrem sehr aktuell gehaltenen Buch durchaus zu, auch wenn sich der neue Mann an der CDU-Spitze durch seine mangelnde Impulskontrolle immer wieder mal selbst Knüppel zwischen die Beine werfe.
Der Vorwurf des Sozialtourismus, den er ja auch hat zurücknehmen müssen, für den er sich hat entschuldigen müssen. Das ist für einen Politiker, der so in der Öffentlichkeit steht, schon auch ein GAU, muss man sagen. Also das ist nur eins von vielen Beispielen.
Auch hat Merz nie einen größeren Apparat geführt, sondern war als Solodarsteller unterwegs. Am Ende aber könnte es Merz, so die Autoren, gehen wie Olaf Scholz.
Auch Olaf Scholz war und ist nicht wirklich beliebt oder gar populär. Aber im entscheidenden Augenblick trauten ihm die Menschen für einige Wochen lang mehr zu als der Union. Das wird auch der Schlüssel für Merz sein. Er hat 3 Jahre Zeit, an diesem Schlüssel zu feilen.
Ein Zitat aus Der Unbeugsame, Friedrich Merz, die Union und der Kampf um die Macht von Jutta Falke-Ischinger und Daniel Goffert. Gerade beim Verlag Langenmüller erschienen, 319 Seiten, 25 Euro. Rezensent war Dirk Oliver Heckmann. Steigende Mieten, hohe Energiekosten und weitere Preisanstiege machen die Unterschiede in unserer Gesellschaft noch deutlicher, zeigen, wen die Entwicklung gerade hart trifft und wer kaum Probleme hat, den Veränderungen zu begegnen. Die soziale Ungleichheit verstärkt sich, natürlich nicht nur in Deutschland. Der spanische Soziologe César Rendueles beschäftigt sich seit langem mit dem Problem der sozialen Ungleichheit, also den materiellen Unterschieden und deren Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Rendueles plädiert für eine egalitäre Politik. In einem nun auf Deutsch erschienenen Buch einmal mehr, gegen Chancengleichheit, ein egalitaristisches Pamphlet, lautet der Titel. Moritz Klein stellt es vor.
Aus ökonomischer Konkurrenz resultierende materielle und soziale Ungleichheit ist ein fundamentales Faktum vieler gegenwärtiger Gesellschaften. So fundamental, dass eine Alternative dazu heute schlicht undenkbar erscheine, schreibt César Rendueles.
Die Ungleichheit ist uns in die Knochen gekrochen und hat unsere Wahrnehmung der Welt transformiert. Die Billigung der Ungleichheit ist Teil der Alltagswahrnehmung, unserer Überlebensstrategien und persönlichen Ziele geworden. Der Form, wie wir Beziehungen zu anderen knüpfen.
Entsprechend fundamental, im ursprünglichen Wortsinne radikal, ist Rendueles Anliegen, dem Untertitel Pamphlet gemäß. Ganz grundsätzlich argumentiert er gegen die Akzeptanz von Ungleichheit, auch dann, wenn diese sich nicht als physisch existenzbedrohende absolute Armut, sondern nur als relative Armut auswirkt.
Soziale Ungleichheit ist per se entwürdigend. Und zwar sowohl für diejenigen, die von ihr profitieren, als auch für diejenigen, die darunter leiden. Es spielt keine Rolle, ob sie auf Leistung zurückgeht oder in welcher absoluten Situation sich diejenigen befinden, denen es am schlechtesten geht. Die Ungleichheit hindert uns alle, ein im eigentlichen Wortsinn gutes Leben zu führen.
Den positiven Gegenbegriff der Gleichheit will Rendueles nicht als eine bloße Ausgangsbedingung und auch nicht als rein materielle Angleichung von Lebensstandards verstanden wissen, sondern als ein soziales Ethos und politisches Leitbild.
Gleichheit ist nicht in erster Linie die Voraussetzung für irgendetwas anderes, für persönlichen Erfolg, Rechtsstaatlichkeit etc., sondern ein Ziel an sich, weil sie eine der Grundlagen unseres gemeinsamen Lebens darstellt. Die Gleichheit gehört zu den biologischen und kulturellen Fundamenten der menschlichen Soziabilität, unseres Vermögens und Bedürfnisses, zusammenzuleben.
Diese anthropologische Setzung wird von Renduelis auch mit wissenschaftlichen Positionen begründet. Als Naturzustand dürfe Gleichheit dennoch nicht vorausgesetzt, sondern müsse politisch erarbeitet werden. Als letzten großen Vorstoß in diese Richtung rekapituliert Renduelis die Egalisierung der Einkommens- und Vermögensstruktur, die nach dem Zweiten Weltkrieg in vielen Industrienationen politisch umgesetzt wurde. Als systematisch herbeigeführten, gewollten Epochenbruch im Geist des Elitismus beschreibt er dann den neoliberalen Umbau seit Ende der 1970er Jahre, der zum heutigen Status quo geführt hat. Die Ausweitung des Wettbewerbsprinzips zum zentralen gesellschaftlichen Sortiermechanismus, der die Entstehung extremer Ungleichheit trotz fortschreitender Demokratisierung ermöglichte. Zu den Glanzstücken in Renduelis Argumentation gehört seine polemische, aber soziologisch fundierte und analytisch scharfsinnige Auseinandersetzung mit der Ideologie zur Rechtfertigung dieser Ungleichheit, die als Komplex aus Individualismus und meritokratischem Aufstiegsstreben die Alltagsmentalität in Leistungsgesellschaften präge. In der meritokratischen Moral verhüllten sich die Interessen eines sozialdarwinistischen Elitismus, dessen wahrer Kern nicht die oft beschworenen Spitzenleistungen der Kreativität seien, sondern allein Machtgewinn und die Unterordnung anderer Menschen.
Den Anhängern des freien Marktes kommt es nicht auf den Wettbewerb an sich an, sondern auf ein Instrument, mit dem man zwischen Verlierern und Gewinnern unterscheiden und Letztere belohnen kann.
Als symptomatisch hierfür sieht Renduelis insbesondere die Bildungspolitik, auf die sich politische Gleichheitsversprechen heute nahezu ausschließlich beschränkten. Im Schlagwort der Chancengleichheit verdichtet sich für ihn eine völlig pervertierte Auffassung von Egalität, für die das emanzipative Potenzial der Bildung darin bestehe,
den Armen Waffen an die Hand zu geben, mit denen sie auf den Schlachtfeldern des Sozialdarwinismus konkurrieren können.
Dem System der Belohnungsanreize, das Gleichheit nur als Startbedingung denkt, als individuelle Chance zu den Gewinnern zu gehören, setzt Renduelis ein politisches Projekt entgegen, das sich am positiven Ideal der Gleichheit als Zielvorstellung orientiert. Überwinden müssten wir dafür die individualistische Weltsicht, die unsere politische Vorstellungskraft massiv beschränke. Soziale Ungleichheit müsse als kollektives Problem begriffen werden und nur als kollektive Anstrengung sei echte Gleichheit realisierbar, auf Basis geteilter Werte, Normen, Regeln und Verpflichtungen. Nicht persönliche Aufstiegschancen und Belohnungen, sondern soziale Sinnstiftung durch Solidarität untergleichen als intrinsische Motivation. Renduelis lässt keinen Zweifel daran, dass ein konkreter politischer Umbau in diese Richtung eine Mammutaufgabe von schwindelerregender Komplexität darstellt. In 9 Kapiteln betrachtet er eine Vielzahl praktischer Aspekte und Bausteine für die konkrete Umsetzung eines egalitaristischen Programms. Abwägend, offen für alles Denk- und möglicherweise Brauchbare, diskutiert Renduelis verschiedene Formen sozialer Organisation und Kooperation als Alternativen zum Marktmechanismus, die Bedeutung von Institutionen oder die Rolle, die wirtschaftliche Planung und Bürokratie im egalitaristischen Projekt spielen könnten. Eigene Kapitel sind etwa der Bildungs- und Kulturpolitik, dem Arbeitsmarkt oder Geschlechtergleichheit und Familie gewidmet. Bis hin zu Exkursen über Spezialaspekte wie beispielsweise die zivilgesellschaftlichen Strukturen des Amateursports. Ausführlich und sehr differenziert beurteilt werden auch konkrete Initiativen und Instrumente wie etwa das bedingungslose Grundeinkommen oder unterschiedliche Formen direktdemokratischer Partizipation. Eine heterogene Vielzahl von Ansätzen, ein hyperkomplexes Puzzle. Dass wir uns daran machen müssen, es zusammenzusetzen, dazu will Renduelis Buch uns anstiften. Es hat dafür sehr bedenkenswerte Argumente.
Das Fazit von Moritz Klein über César Renduelis Buch Gegen Chancengleichheit, ein egalitaristisches Pamphlet. Übersetzt von Raul Selig, im Surkamp Verlag erschienen, 320 Seiten, kosten 20 Euro. Welche Schubladen gehen bei Ihnen auf, wenn Sie den Begriff Migrationshintergrund hören? Selbst wenn Sie die Frage jetzt noch nicht beantworten können, nach der Lektüre des folgenden Buches werden Sie eine genauere Vorstellung von den eigenen Denkmustern haben. Es heißt Schwarz-Rot-Wir und geschrieben hat es der Diversity-Experte Piero Raschdorf. Er zeigt, wie man diese Muster überwinden kann und erläutert die Rolle von Vorbildern in unserer Gesellschaft. Ein Versuch, die Debatte über Diversity, Diskriminierung und Rassismus zu versachlichen und Wege zu einem konstruktiven Dialog aufzuzeigen. Hören Sie eine Besprechung von Christina Jansen.
Beginnen wir mit einem Fallbeispiel. Im März dieses Jahres lädt Fridays for Future eine junge Sängerin wieder aus, die auf einer Kundgebung in Hannover auftreten sollte. Grund ist die Frisur der Musikerin, ihre Dreadlocks. Die, heißt es zur Begründung, könnten an einer weißen Frau als kulturelle Aneignung verstanden werden. Und schon sind wir mittendrin in der Debatte. Wer darf was noch sagen, fragen oder tragen auf dem weiten Feld zwischen Winnetou und MeToo? Weil viele in Deutschland sich diese Frage stellen, unternimmt Piero Raschdorf mit seinem Buch den Versuch, die Diskussion zu entkrampfen und der drohenden Sprachlosigkeit zu begegnen.
Schwarz-Rot-Wir ist eine Handreichung für den Dialog und für ein Miteinander in gelebter alltäglicher Vielfalt. Dafür braucht es keine Angst vor Debatten, sondern die Reflexion des eigenen Wahrnehmens und Handelns. Und mitunter die daraus hervorgehende Erkenntnis, dass tatsächlich die eine oder andere Bemerkung in der Vergangenheit einfach rassistisch und diskriminierend war.
Entscheidend sei der differenzierte Blick auf das komplexe Thema und jeden Einzelfall. Die Dreadlock-Entscheidung von Fridays for Future findet Raschdorf falsch. Die Frage nach seiner Herkunft kann den Autor mit ruandischen und ostfriesischen Wurzeln aber durchaus verärgern.
Die Frage, wo kommst du her, also so wirklich, darf gestellt werden und kann in einem längeren, intimen Gespräch unter Bekannten auch interessant sein. Mich stört es, wenn noch vor einer Vorstellungsrunde, noch vor einem simplen Smalltalk des Annäherns und Beschnupperns damit hereingepoltert wird.
Anhand der eigenen Biografie beleuchtet Raschdorf das Lebensgefühl von POC, von People of Color in Deutschland. Ein Disco-Türsteher, der keine Schwarzen einlassen darf. Ein nächtlicher Übergriff durch Polizisten, ein Hochschuldozent, der sich weigert, auf den Gebrauch des N-Worts zu verzichten, ein Taxifahrer, der von einer Afrika-Expertin als Onkel Tom bezeichnet wird. Es sind Verletzungen, die Weiße in Deutschland so nicht erleben und auch gar nicht erleben können. Es fühle sich an wie ein Leben im permanenten Scheinwerferlicht, sagt Raschdorf. Der größte Wunsch, einfach mal abtauchen.
Der Scheinwerfer erstrahlt viel zu grell, wenn mich auf einer politischen Veranstaltung in Berlin ein Politiker lachend anspricht, er sei genauso schwarz wie ich. Er sei halt in der CDU.
Eigene Vorurteile, Denkmuster und Privilegien zu hinterfragen, sei ein schmerzlicher Prozess, schreibt Raschdorf weiter. Auf allen Seiten würden Fehler gemacht in dieser oft von Wut geprägten Debatte. Das sei unvermeidbar. Sein Buch ist als Handreichung für einen konstruktiven Dialog gemeint. Fein differenziert dekliniert der Autor die politischen Schlagworte durch, erläutert historische und kulturelle Zusammenhänge. Identitätspolitik, Cancel Culture, Migrationshintergrund. Raschdorf wirbt für mehr Ehrlichkeit in der Selbstbeobachtung und größere Sorgfalt im Umgang mit Sprache. Auf den negativ konnotierten Begriff Migrationshintergrund würde er beispielsweise gerne verzichten.
Stellen Sie sich eine Straßenumfrage in einer deutschen Kleinstadt vor. Was verbinden Sie spontan mit dem Begriff Migrationshintergrund? A. Eine Bereicherung für die Gesellschaft oder B. Erhöhte Kriminalität? Die Antwort dürfen Sie sich selbst geben.
Wie wäre es also mit Migrationserfahrung anstelle von Migrationshintergrund? Raschdorf geht es eben nicht um Denk- und Sprechverbote, sondern um Sensibilisierung und den kritischen Blick in die eigenen Schubladen. Woran es aus seiner Sicht noch mangelt, auch wenn sich gerade im deutschen Fernsehen schon viel getan hat, sind geeignete Role Models.
Wir brauchen mehr Vorbilder, die mit Stereotypen brechen. Beispielsweise eine selbstbewusste schwarze Tatortkommissarin oder mehr homosexuelle Männer, die sich vor laufender Kamera küssen. Menschen mit Behinderung, die CEOs sind. Menschen mit Migrationserfahrung, die Spitzenpositionen in der Politik bekleiden und so weiter. Dabei geht es mir nicht um die plakative, sichtbare Vielfalt, sondern um das bewusste Brechen von Stereotypen.
Raschdorff bezieht in seine Argumentation alle gesellschaftlichen Gruppen ein und entwickelt so eine Vision, wie Vielfalt eine Gesellschaft reicher machen kann, kulturell wie ökonomisch. Dabei bleibt Raschdorff, das ist der große Vorzug seiner Analyse, bei sich. Das Buch ist frei von Vorwürfen und eine sympathische Einladung, sich auf das Thema einzulassen. Klar ist, Veränderung erreicht man nicht durch Shitstorms, sondern durch Einsicht.
Das meint Christina Jansen. Und hier die Daten zum besprochenen Buch. Piero Raschdorff, Schwarz-Rot-Wir, wie Vielfalt uns reicher macht. Erschienen im Mosaik Verlag, 208 Seiten, 18 Euro. Japan und Australien wollen für die eigene Sicherheit enger zusammenarbeiten. Hintergrund sind die wachsenden militärischen Spannungen mit China und Nordkorea. Nun wollen Japan und Australien also Geheimdienstinformationen austauschen und sie planen gemeinsame Militärübungen. Das sei eine Antwort auf ein zunehmend schwieriges strategisches Umfeld, erklärte der japanische Regierungschef Kishida. Japans Geschichte als Inselreich zwischen Abschottung und Öffnung zeichnet der Historiker Wolfgang Schwenzker in einem umfangreichen Band nach. Er schreibt über Anleihen aus fremden Kulturen und den Willen zur kulturellen Selbstbehauptung. Martin Tschechner stellt das Buch vor.
Das Buch beginnt mit einer Majestätsbeleidigung und es endet mit der Mahnung, dass auch das Leben auf einer Insel ein Volk nicht über alle anderen hinaushebe. Der das seinen Zuhörern in Japan vorhielt 1956, war der Geschichtsphilosoph Arnold Toynbee, ein Engländer. Er kannte sich aus mit der zentristischen Perspektive, aus der Inselvölker gern auf den Rest der Welt blicken. Mit ihrer Neigung also, strikter als andere zu unterscheiden zwischen einem Innen und einem Außen. Der Kulturhistoriker Wolfgang Schwentger stellt die Perspektive des Briten nicht ohne Grund ans Ende eines Buches, dass die Geschichte Japans auf mehr als 1000 Seiten in einem inseltypischen Spannungsfeld aus Rückzug und Offenheit beschreibt. Vom ersten Kaiser Jinmu, der in direkter Linie von der Sonnengöttin abstammen soll, über die Militarisierung im Zeitalter der Shogune, die Christenverfolgung, die Abschottung gegenüber dem Westen, dann die radikale Öffnung nach der Meiji-Restauration von 1868, über Kolonialismus und Krieg, die totale Niederlage 1945, den Aufstieg zur ökonomischen Supermacht bis zu einer Gegenwart, in der das Inselreich in einem Meer von Problemen zu versinken droht. Überalterung, eine lähmende Verschuldung, die Energiepolitik scheint so gut wie nichts aus der Reaktorkatastrophe von Fukushima gelernt zu haben, der Nachbar Nordkorea bedroht das Land ganz offen mit Atomwaffen. Und im Umgang mit China und Südkorea bestimmen auch fast 80 Jahre nach dem Krieg noch immer Überheblichkeit und moralische Kälte den Ton der Japaner.
Es bleibt unverständlich, warum sich der japanische Staat in Anerkennung der politischen Verantwortung für Japans Rolle während der Kolonialherrschaft und im Krieg nicht zu einer Entschädigung der Opfer der Zwangsprostitution durchringt. Stattdessen wird versucht, die Schulbücher von genauen Opferzahlen und einer Darlegung der Folgen der japanischen Kolonialherrschaft freizuhalten. Diplomatische Vertreter Japans waren in den letzten Jahren gar bemüht, auf den Inhalt von Schulbüchern im Ausland Einfluss zu nehmen.
Wenige Jahre vor Toynbee 1939 war es der japanische Historiker Sōkichi Tsuda gewesen, der die Soziologie seines Landes, seine Ökonomie und seine Kultur aus der Insellage hergeleitet hatte. Die Homogenität des japanischen Volkes etwa, den allgemeinen Respekt im Umgang, der daraus folgte, und die humanistische Grundeinstellung, die etwa eine Renaissance des Menschenbildes wie in Europa geschehen, einfach überflüssig machte. Ein schmeichelhaftes Psychogramm, aber Tsuda hatte auch die alten Schriften in Zweifel gezogen, damit den göttlichen Ursprung der Kaiserfamilie, und das war keine gute Idee in einer Zeit, in der das Inselreich das 2600-jährige Bestehen seines Herrscherhauses feiern wollte. Also Strafanzeige, Majestätsbeleidigung. Tsuda zog seinen Text zurück. Erscheinen konnte er erst nach dem Krieg. Wie sehr sich bis dahin alles geändert hatte, demonstriert Wolfgang Schwentke an einem Foto. Es zeigt den amerikanischen Oberbefehlshaber Douglas MacArthur und Kaiser Hirohito im September 1945. Gerade einen Monat zuvor hatten die Amerikaner Japan durch die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki zur Kapitulation gezwungen.
Die Abbildung machte unmissverständlich klar, wer von den beiden der Sieger und wer der Besiegte war. Sie zeigte auf der linken Seite den 65-jährigen General, leger gekleidet, die Hände locker in die Hüften gestützt. Noch Jahre später war die Empörung unter japanischen Erzkonservativen groß darüber, dass MacArthur noch nicht einmal eine Krawatte angelegt hatte. Auf der rechten Seite stand der 44 Jahre alte Tenno im Cutaway, seinem Gegenüber an Körpergröße und Alter unterlegen, die Hände an die Hosennaht gelegt und dabei starr und verkrampft in die Kamera blickend. Es war dieses ikonografische Foto, das Japan und der Welt den Beginn einer neuen Epoche anzeigte.
Und doch sollte die neue Epoche eine Fortsetzung der alten werden. Schwentke berichtet von den Hibakusha, den Überlebenden des Nuklearkrieges. Bis 1957 mussten sie ihre medizinische und soziale Versorgung aus eigenen Mitteln bestreiten. Und bis an ihr Lebensende wurden sie als radioaktiv Verseuchte stigmatisiert. Wer heute mit den Opfern des Tsunami von 2011 spricht, was der Autor vielleicht noch hätte erwähnen sollen, der wird auch unter ihnen viele finden, die sich von Staat und Gesellschaft alleingelassen fühlen. Das gleiche Muster, Ausgrenzung und Kälte. Vielleicht liegt es daran, dass auf einer Insel jede Gefahr immer gleich das Ganze bedroht.
Martin Tschechne war das über Wolfgang Schwentke, Geschichte Japans, bei CH Beck verlegt, Umfang 1050 Seiten, Preis 49,95 Euro. Die Philosophin Isolde Karim ist eine der prominentesten Intellektuellen Österreichs. Sie ist zudem Kolumnistin und politische Aktivistin. Mit ihrem Buch »Ich und die anderen – Wie die neue Pluralisierung uns alle verändert« hat sie 2018 für Diskussionen gesorgt. Nun legt Karim nach: »Die Qualen des Narzissmus« heißt ihr neues Buch, und darin geht sie dem Zwang nach, mehr zu werden, als man ist, und was das wiederum mit der Spaltung der Gesellschaft zu tun hat. Günter Keindelsdorfer mit den Einzelheiten.
Warum, fragt sich Isolde Karim, ist die Mehrzahl der Menschen mit dem Bestehenden einverstanden? Woher kommt die Zustimmung der vielen, obwohl die realen Unrechtsverhältnisse nicht wenigen zum Nachteil gereichen?
Wir mögen hier und da murren, aber im Großen und Ganzen willigen wir in die Verhältnisse ein. Freiwillig. Woher rührt diese Freiwilligkeit?
Es ist keine neue Frage, die Isolde Karim da aufwirft. Prominente Denkerinnen und Denker haben sie immer wieder gestellt, von Karl Marx über die Theoretiker der Frankfurter Schule bis hin zu Hannah Arendt.
Die freiwillige Unterwerfung ist ein altes Phänomen, aber seine Formen, die verändern sich historisch immer. Deshalb muss man immer wieder aufs Neue fragen, was ist die aktuelle Form, durch die wir uns unterwerfen? Und meine Antwort darauf lautet, unsere Form ist der Narzissmus.
Die Wiener Philosophin versteht unter Narzissmus etwas anderes als unsere Alltagssprache, etwas anderes auch als die moderne Psychotherapie.
Narzissmus bedeutet nicht Egoismus oder übertriebene Selbstliebe. Und ich verstehe darunter auch keine Pathologie, also keine Störung. Ich borge mir vielmehr Freuds Begriff aus, um eine gesellschaftliche Normalität darzustellen. In diesem Sinn bedeutet Narzissmus die Ausrichtung des Ichs auf das Ich-Ideal, also auf eine Instanz der Psyche, die uns das Bild eines besseren Ichs vorgibt. Narzissmus, das ist die Suche nach diesem Ideal, das man nie erreichen wird, das man aber ständig zu verwirklichen sucht.
Der narzisstische Mensch, wie Isolde Karim ihn versteht, verkörpert das Imaginäre des entfalteten Kapitalismus. Unter Bezugnahme auf Freud, Foucault und den Berliner Soziologen Andreas Reckwitz, aber auch auf Narzissmustheoretiker wie Christopher Lasch und Richard Sennett und in Abgrenzung zu diesen arbeitet Isolde Karim vor allem auch die antisozialen Seiten des zeitgenössischen Narzissmus heraus. Wobei sich die Frage stellt, wie können Millionen narzisstischer Menschen, alle oder so gut wie alle auf ihre unverwechselbare Einzigartigkeit bedacht, überhaupt so etwas wie eine Gesellschaft bilden? Ist das nicht ein Widerspruch in sich?
Ja, da haben Sie recht. Und dennoch funktioniert unsere Gesellschaft über so ein antigesellschaftliches Prinzip. Im Gegensatz zu früher werden heute narzisstische Tendenzen nicht mehr eingedämmt, zum Beispiel durch Moral, sondern eingefordert und befördert. Etwa in der restlosen Konkurrenz, die uns durch ein trügerisches Versprechen antreibt. Das Versprechen nämlich, dass der erste Platz im Ranking die Rettung vor der absoluten Austauschbarkeit ist.
Dass es zwischen Narzissmus und dem Konsumkapitalismus des 20. und 21. Jahrhunderts Zusammenhänge gibt, ist keine taufrische Erkenntnis. Isolde Karim gewinnt dem Thema dennoch neue Aspekte und kluge Differenzierungen ab. Anders als das Klischee es will, sind eben nicht nur marktkompatible High-Performer für die trügerischen Lockungen des Narzissmus anfällig, sondern in der Karimschen Analyse auch Wokeness-AktivistInnen.
Narzissmus kann auf unterschiedliche Weise gelebt werden. Es gibt eine liberale Version und eine, die sich als progressiv bezeichnet. Aber beide Versionen beruhen auf derselben Grundlage, auf der Zurückweisung von allgemeinen Kategorien, ob das jetzt die Nation, eine Partei oder die Definition von Geschlecht ist. Zentral ist, es sind zwei Versionen, gesellschaftliche Vorgaben, gesellschaftliche Rollen oder Regulierungen abzulehnen. Zwei Formen, sich als Einzelner absolut zu setzen. Das gilt für den SUV-Fahrer ebenso wie für Queer-Aktivisten.
Mit solchen Schlussfolgerungen wird sich Isolde Karim nicht nur FreundInnen machen. Die Narzissmusstudie der Wiener Philosophin ist eine anspruchsvolle, aber bewältigbare Lektüre. Karim wagt auch einen Ausblick in die Zukunft. Der fällt pessimistisch aus. Gibt es Ihrer Auffassung nach ein Außerhalb des narzisstischen Paradigmas?
Wie man es nimmt. In Bezug auf die Vergangenheit muss man sagen, ja natürlich, wie Jahrhunderte an antinarzistischen Moralvorstellungen zeigen. In Bezug auf die Zukunft hingegen sieht das anders aus. Ein Ausweg ist derzeit nicht in Sicht.
Eine ernüchternde Einsicht. In der liquiden Moderne leben, wie der Philosoph Sigmund Baumann unser Zeitalter genannt hat, heißt also bis auf Weiteres auch, im Narzissmus leben.
Resümiert Günter Keindelsdorfer über Isolde Karim, die Qualen des Narzissmus, über freiwillige Unterwerfung. Im Jollnay Verlag erschienen, die 224 Seiten sind für 24 Euro zu bekommen. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag wird es ebenfalls um gesellschaftliche Spaltung gehen, im Buch von Jürgen Kaube und André Kieserling. Mein Name ist Katrin Stöbesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.